Wir haben in dieser Woche immer wieder Abstücke aus der Passionsgeschichte miteinander gehört und sind heute nach dem Verhör von Jesus bei Pilatus, dem römischen Landpfleger, Johannes 18 am Ende, dann Johannes 19 bis Vers 16. Und als Pilatus das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm, an Jesus. Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an. Und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Das waren also die römischen Soldaten, die ihren antisemitischen Gedanken freien Raum ließen. Dann ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand, und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch. Als ihn die Hohepriester und die Knechte sahen, schrien sie: Kreuzige, Kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein ins Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben, und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, Jesus freizulassen. Die Juden aber schrien: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie schrien aber: Weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die Hohepriester antworten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Da überantwortet Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. In unseren Tagen finden wir überall das Kreuz. Alle reden davon. In den schrecklichen Kriegen, die laufen. Das ist doch das Kreuz, das Unheil. Die Kämpfe, die da bestehen. In den Demonstrationen werden Kreuze getragen. An dem Straßenrand finden wir Kreuze für Verkehrstote, die dort ums Leben gekommen sind. Alle Welt redet vom Kreuz, und es sind immer Erinnerungen an ganz schreckliche Taten der Menschen. Was alles geschehen kann an Unheil, an Schrecken, an furchtbaren Dingen. Es gibt viele Kreuze in der Welt, aber ein Kreuz ist ganz anders als die anderen. Dieses Kreuz von Jesus. Selbst viele Christen haben das nie begriffen. Es bleibt ihnen eine Torheit, ein Ärgernis denen, die verloren gehen. Und das ist ganz schlimm, deshalb müssen wir davon reden, was dieses Kreuz denn so besonders macht. Dieses Kreuz, das ist unser Heil, unsere Rettung. Das ist die Gotteskraft, von der wir leben. Trost, wenn wir am Ende sind mit unseren Möglichkeiten. In den Schrecken dieser Welt, wir trösten uns mit diesem Kreuz. Es war mitten in der großen Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges, wo ja so furchtbar die Menschen gelitten haben und die Schrecken dieser Welt erfahren haben. Da war in Seifersdorf bei Liegnitz, Schlesien, ein Pfarrer, der sein Amt sehr ernst nahm und der durch ganz viel Leid ging. Der schwarze Tod, zwei seiner Töchter mitgerissen, die Pest war grausam. Und dann starb seine Frau, noch der Sohn. 16 Jahre war er Witwer, Adam Tebesius. Und er hat uns dieses Lied geschenkt. Dein Kreuz ist unser Sieg. Dein Kampf ist unser Sieg. Dein Tod ist unser Leben. In deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Weil immer wieder Leute, die durchgebrochen sind zu der großen Freude, Graf Zinzendorf, ein Jurist, Leiter der kleinen Gemeinde von Herrnhut, hat gesagt, das Schönste an Jesus ist seine Kreuzgestalt. Das war damals in der Zeit der Aufklärung, als man mit dem Verstand, der Mensch sagte, ich kann alles mit meinem Verstand ergreifen. Und Zinzendorf sagte, wenn ihr mir Jesus darstellen könnt auf Bildern mit einer ganzen Garde von viel tausend Engeln, er ist nie so schön wie mit seiner Kreuzgestalt, weil er das für mich ertragen hat und für mich erlitten hat. Und ich darf das wissen und mich daran freuen. In der Offenbarung steht ja ganz am Anfang der Thron Gottes, den sieht Johannes und die Schar der vollendeten Gemeinde um den Thron Gottes. Und dann sieht er, wie da ein Buch mit sieben Siegeln dort auf dem Thron liegt und niemand kann es öffnen. Und Johannes ist der gleiche, der uns dieses Evangelium geschrieben hat. Johannes, der damals dann in Ephesus als Gemeindeältester von Domitian, dem großen Christenschlechter, dem Höllenhund, sagt Plinius, nach Patmos verfrachtet war. Und da hat er diese Schau, wie laufen denn die Geheimnisse dieser Welt? Wie sieht denn das alles aus, die Weltgeschichte? Und er weinte sehr, dass niemand dieses Büchlein öffnen kann. Und dann sagt einer der Ältesten um den Thron Gottes, es hat doch gesiegt, der Löwe aus Juda. Der Löwe aus Juda ist Löwentor. Die israelischen Fallschirmjäger hatten das Gebot, nicht aus Löwentor anzugreifen. Dort haben sie Jerusalem erobert, im Sechstagekrieg. Der Löwe von Juda, der steht in Addis Abeba als Denkmal. Selbst die Äthiopier wissen etwas vom Löwen von Juda. Und er dreht sich um und will den Löwen von Juda sehen. Und ich sah ein Lamm, das geschlachtet war. Jesus ist in seiner Kreuzgestalt und das Allerherrlichste, das Martyrium, das er erlitten hat. Aber warum denn dieser Hass? Das ist zuerst uns jetzt wichtig. Warum denn dieser Hass? Sehr gut, dass dieser Römer Pilatus immer wieder feststellt, ich finde keine Schuld an ihm. Irgendetwas muss man doch bei jedem finden, aber bei Jesus nichts. Keine Anklage an Jesus, nichts genannt. Und dann tut er etwas Furchtbares. Er gibt Jesus den Menschen preis. Sie wissen, dass das Schlimmste, was ihnen passieren kann, wenn sie den Menschen ausgeliefert sind. Als David einmal wählen durfte beim Gottesgericht, damals, als er sich versündigte, als er das Volk ziehen ließ, da hat er gesagt, du darfst alles mit mir machen, nur nicht mich in die Hände der Menschen fallen lassen. Wenn man den Menschen preisgegeben ist, das ist das Allerschlimmste. Und das entsetzt ja viele, aber das ist nicht das Thema der Passionsgeschichte, dass die da Jesus mit Peitschen prügeln. Das waren Peitschen, in die Bleikugeln eingelassen waren. Ganz furchtbar, der Rücken war zur Furcht. Man war in eine Säule gebunden, ein ganz schreckliches Martyrium und das ohne Urteil, ohne Schuld. Und dann kommt der Spott. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn Menschen ins Gesicht spucken. Und es ist der Gottessohn, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der die Enden der Welt geschaffen hat. Wir sagen, wie ist denn das möglich? Und dann empört sich unser Sinn und wir sagen, was sind das für Menschen? Aber was uns die Passionsgeschichte zeigt, das ist die Sünde der Menschen, nicht der Mensch, den Gott geschaffen hat. Und wir alle sind in die Macht der Sünde gefallen. Doch. Es muss erst das Licht Gottes in dein Leben fallen, dass du einmal sehen kannst, was dein Leben ist und dein eigenes Herz. Du musst einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. Das ist so schlimm, dass wir heute alle, auch in den christlichen Kreisen, so wenig über diese furchtbare Not der Sünde in unserem Leben sprechen. Die Sünde hat die ganze Schöpfung Gottes verderbt. Die großen Liebesgedanken Gottes hat eine Feindschaft gesetzt. Und das, was man überhaupt nicht vorstellen kann, das tritt da in diesen Passionstagen hervor, dieser Hohn. Ja, der Mensch ohne Gott, der will das triumphieren zeigen. Ich brauche das alles nicht. Sie erleben das ja in Ihrem Freundeskreis. Und Sie kennen alle Leute aus Ihrer Umgebung, die mal mit Ihnen im Bibelkreis saßen, die mit Ihnen Evangelisationseinsätze gemacht haben. Dann auf einmal kommt das, ich brauche das alles nicht mehr. Und dann kommt das Wort, ich habe doch meinen Verstand. Und ich lese das alles kritisch heute und ich brauche einen Jesus nimmer. Und erst recht, ich brauche das Blut von Jesus nicht mehr. Und wenn man das sieht, das einfach vergessen, es kommt davon her, weil wir nicht mehr Bibel lesen. Und wir sind so froh, dass Paulus sagte, ich geniere mich nicht, wenn ich in dieses herrliche Rom hineingehe. Das war ja eine Weltmacht damals, die ganze bekannte Welt lag Rom zu Füßen, die Weisheit, das Geld, die Soldatenmacht, alle. Und er sagt, ich geniere mich nicht am Evangelium, es ist eine Gotteskraft. Und dann sagt er, was ist denn das Evangelium? Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie und ihren Lieben. Nicht bloß die damals bei der Kreuzigung von Jesus. Sondern das so herrlich, dass uns das Wort Gottes das Licht aussteckt, wer wir wirklich sind. Und wir gehören mit hinein in diese Großmacht der Sünde, das größte Problem dieser Welt. Wir verschieben das ja immer und stellen andere Fragen heute und die wird dann der Mittelpunkt unserer Predigt. Nein, das Wichtigste ist, wie kriege ich die Sünde aus meinem Leben weg? Und du kannst kämpfen wie ein Löwe und du wirst erliegen. Ihr jungen Leute, ihr wisst doch, dass ihr es kämpft um die Reinheit eures Herzens. Und dann weint doch, ich schaffe es nicht. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, tilgt das doch nicht meine Schuld. Ich kann das alles nicht tragen. Und warum hat Jesus denn das ausgehalten? Weil er es uns aufdeckt. Er ist gekommen, um diese Macht der Sünde zu brechen. Niemand in der Welt kann deine Sünde brechen. Und das ist so verlogen bei uns, dass wir es machen, dass wir uns betrügen mit all den schönen Worten. Ich bin ja für den Tierschutz und ich setze mich hier ein für die Menschenrechte. Und ich gehe auf die Straße für das Klima. Nein, das Problem ist, wie meine Sünde wegkommt, wie ich aus der satanischen Verklammerung der Sünde wieder loskomme. Und das ist eine Macht, der wir alle erliegen. Und das sagt dann Paulus so schön im Römerbrief, auch die Frommen. Und er sagt, dass es auch nach unserer Bekehrung noch eine Not bleibt. Ich mühe mich. Und ich will doch ganz anders. Und wir wissen das ja alle, wie um uns her in unseren Familien, in unseren Gemeinden immer wieder diese bösen Spannungen sind, diese Worte, die so verletzen. Und wie der Satan alles vernichten und zerstören kann. Und ach, wer wird mich denn befreien von der Macht des Todes, die da so wütet? Ich danke Gott durch Jesus. Jesus hat dieses Wunder vollbracht durch seinen Kreuzestod, dass er für meine Sünde gestorben ist und Zinzendorf hat er so schön gesagt und sein Sangesmeister Christian Gregor in seinem Lied, ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, da wird immer ein Liedvers ausgelassen, den Christian Gregor natürlich drin hatte. Ich bin in Wahrheit eins der schlechtesten Wesen und das wollen wir wissen bis zu unserer Todesstunde. An mir und meinem Leben gibt's gar nichts, was vor Gott taugt, aber ich will nur Jesus ergreifen, diesen Heiland, der mein Leben errettet hat. Der dich löst aus der Verbundenheit der Schuld, der löst dein Leben aus der Verklammerung. Und das ist so wichtig. Meine Taten sind doch das nicht. Und ich bin so froh, dass es auch in der Bibel immer so klar drinsteht, schon im Alten Bund, das Menschenherz ist böse von Jugend an, ach, ihr habt ein gutes Herz. Nein, ich habe kein gutes Herz. Im Heidelberger Katechismus ist das noch klarer ausgedrückt als im lutherischen Katechismus. Artikel 5, Heidelberger Katechismus. Wunderbar. Ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Ohne die Befreiung von Jesus bin ich ein verlorener Mensch. Mit all dem, was ich mir einbilde. Und du kannst dir es an deinem Grab noch erzählen lassen mit großen Listen, was du warst. Du warst Vorsitzender und das hast getan. Und du warst immer vorne dran. Es macht dich vor Gott nicht frei. Allein das Blut von Jesus sühnt deine Schuld. Und dass das Herz, herrliche, das Menschenherz ist böse von Jugend an. Herr, du kannst dir was Neues machen. Darum ist für uns dieser Karfreitag ein herrlicher Freudentag. Es gibt eine Sühne, ich kann heraus aus dieser mächtigen Umklammerung. Ich kann es nur, weil Jesus mich frei macht. Er ist der Befreier meines Lebens, der für mich gestorben ist. Ja, viel mehr, das ist noch mehr, der ist noch auferstanden. Gerade darum, weil er das gewirkt hat. Und er wirkte als der Auferstandene, will er in dein Leben hinein und wirken. Das ist so wunderbar. Ja, es war maßloses Unrecht, aber es ist überall maßloses Unrecht, auch in deinem Leben. Nur die Augen sind dir verborgen. Wir sehen es immer als die klugen Richter hier, wie der Pilatus seine Hände in Unschuld wäscht, ein Bild, das uns mitgeht und uns begleitet. Und wie er dann Jesus herausführt, obwohl das doch ein Unrecht war, einen Unschuldigen so foltern zu lassen und zu quälen. Aber Jesus schweigt. Schöner kann man die Größe von Jesus gar nicht beurteilen. Heute heißt es immer, wir müssen ein Zeichen setzen. Nein, Sie müssen gar kein Zeichen setzen. Jesus schweigt. Sie brauchen auch nicht Partei ergreifen in den Kriegen dieser Welt und das Unrecht nennen, wie alles das geht. Alle reden dann davon. Nein, du brauchst nicht. Jesus schweigt. Wo willst du anfangen? Wir alle sind gebeugt unter unserem eigenen Unrecht, das wir haben. Warum schweigt denn Jesus? Pilatus fragt ihn ja noch. Woher kommst du? Und er sagen kann, ich komme aus der Herrlichkeit Gottes. Und mir ist alles untertan. Ich habe das abgelegt. Ich habe mich erniedrigt, um der Menschen Schuld zu büßen. Eine Schuld, an der Jesus gar keinen Teil hat. Er hat nie in die Sünde eingewilligt. Aber er trägt die Folgen meiner Sünde. Und dann schweigt Jesus. Das ist ganz groß. In dieser Welt, wo alle einander anklagen und übereinander reden, schweigt Jesus. Und er sagt es noch einmal. Du hast keine Macht über mich. Ja, Pilatus auch, du kannst nicht über mein Leben verfügen. Mein Leben ruht in der Hand des Vaters im Himmel. Und er hat Ja gesagt zum Kelch, den er trinken will, diesem schrecklichen Zorngericht Gottes. Ja, es gibt einen Zorn Gottes. Und ich bin froh, dass Jesus diesen Zornbecher geleert hat. Und darum hat er geschwiegen, er geht diesen Weg ganz ruhig. In Gethsemane, in diesem Gebet, hat er gezittert und gesagt, bevor das noch klar war, dann ja, Vater, wenn es dein Weg ist, will ich es tun. Die Liebe von Jesus tritt heraus in dieser schrecklichen Verhandlung, auch vor dem Pilatus. Diese Liebe zu den verlorenen Menschen. Und wenn wir oft so stolz andere verurteilen mit ihrer Sünde, statt etwas von dieser Liebe von Jesus zu haben, die will retten, die sucht Menschen. In dem schönen Lied von Margret Birkenfeld, vorhin, das wir gesungen haben, war das Sohn von der Liebe. Das soll uns am Karfreitag ganz groß werden. Ich hoffe, dass Sie viel Liebe von Menschen erfahren, aber die Jesusliebe, die ist so groß. Auch wenn Sie von niemand in der Welt geliebt werden, die Jesusliebe trägt Sie. Das trägt sie selbst durch die Schrecken des Todes hindurch. Und da können sie sich drin bergen. Ich bin so dankbar, dass wir diese herrlichen Passionslieder auch haben, die so aktuell und zeitnah sind, ihr jungen Leute. O Liebe, Liebe, du bist stark. Du steckest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen zittern. Paul Gerhardt im Lied Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Jesus geht diesen Weg und er redet nicht mehr zur Verteidigung. Er nimmt alles auf sich, und das ist so wichtig, all deine Not, all dein Scheitern, all deine Gottlosigkeit, deine Versündigungen, die dich quälen, die dich nachts nicht schlafen lassen, all das Unrecht deines Lebens, will er büßen und blick auf Jesus. Und wenn dein Gewissen immer wieder sich meldet, sagt, Jesus hat's getragen und die Schuld ist in des Meeres Tiefe versenkt. Die Freude an Karfreitag, Jesus starb für mich und ich darf das wissen, er ist mein Herr und mein Heiland und seine Liebe ist so wunderbar groß. Was hätte Jesus alles sagen können in diesen Passionstagen? Über den Judas und über seine Jünger, die sich verdünstigen und wechseln. Es ist keine Heldengeschichte, was von den Christen geschieht, auch in der Welt heute. Und im 20. Jahrhundert sind wir ja so groß im Aufzeigen der Schuld. Sie können ja heute keine Nachrichten hören, ohne dass von großen Anklagen geredet. Und weh, wenn Sie irgendwo was sagen, weil Sie anderes sehen. Das ist in unserer Welt so, die Zeitung besteht fast nur aus Anklagen. Wer schuld ist an der ganzen Misere heute, und dass es so ist, und wer an der Regierung versagt, wir wollen es uns angewöhnen, dass wir schweigen und Liebe üben. Und dass wir sehen, die Welt braucht Jesus. Es ist ja ganz interessant, dass in der Missionsgeschichte immer nur die Geschichte vom Gekreuzigten die Menschen gezogen hat. Wir meinen ja heute in vielen christlichen Gruppen, es sei unser flotter Stil, den wir haben, oder natürlich die ansprechende Art der jungen Leute oder die Schönheit eines Menschen, von Strahlemännern. Nein, das hat noch nie einen Menschen zum Glauben geführt. Es war immer der gekreuzigte Jesus. Von dem geht Kraft aus, Ludwig Hofacker sagt, das zieht die Menschen. Und hat das in wenigen Jahren, er hat nur 100 Predigten gehalten. Ludwig Hofacker mit seinem kranken Leib, bevor Gott ihn mit 30 Jahren heimrief. Er sagt, das Kreuz zieht die Geister. Das zieht die Menschen und reden sie mit Menschen gar nicht mehr viel anderes. Sondern ich will dir bloß das erklären, was für mein Leben der Trost und meine Freude ist. Und das war in der Missionsgeschichte immer so, dass das gesprochen hat. Da hat man über viele andere Themen reden können, erst als man angefangen hat, Zeugnis zu geben, was mir Jesus bedeutet. Er hat meine Schuld gesühnt. Und hat mich vor Gott angenehm gemacht. Und das ist das Wunder meines Lebens. Das zieht. Und machen Sie sich zum Mittelpunkt Ihres Zeugnisses. Ich will vom Gekreuzigten reden. Und ich will das tun. Und wir wollen das wieder dort sagen, wo wir mit Gemeinden in Verbindung sind. Das brauchen wir. Und wir sind so dankbar für so viele Lieder, die uns das auch bezeugen, die bis in unsere Zeit hineinwirken. Aber noch ein letztes. Also ich wollte drüber reden, über den Hass der Menschen. Empören Sie sich nicht über den Hass der Menschen, die Jesus so schlagen. Es haben ja früh auch die Liederdichter dann gesagt, es sind doch meine Sünden, die Jesus plagen. Es wäre ja alles nicht nötig gewesen, wenn ich nicht so schuldig wäre. Und er ist diesen Weg gegangen, weil anders ich nicht befreit werden kann. Anders kann ich kein Gotteskind sein, als durch die Wunden von Jesus. Und das Zweite, dass Jesus der Herr ist. Er ist der Handelnde in dieser Passionsgeschichte. Er ist nicht den Menschen preisgegeben. Der Vater im Himmel handelt als der große Versöhner und Jesus ist der große hohe Priester, der die Schuld sühnt. Und darum schweigt Jesus zu den ganzen Anklagen, die so dumm waren und so falsch waren, wie all die Argumente, die heute ausgetauscht werden in den Gesprächen, in den christlichen Gemeinden und in den Hauskreisen diskutiert werden. Kommt doch immer wieder zum Thema. Und handelt nicht über die Randfragen des Christenlebens, sondern spricht von dem einen, was wir täglich und stündlich brauchen. Aber noch das Letzte. Der Pilatus hat ja eine Tat getan, das konnte nur er als Römer, indem er die Tafel anbringen ließ, der König der Juden. Das war natürlich Antisemitismus pur, war Spott und Hohn. Und doch ist es schon so in der Passionsgeschichte, dass Gott, der himmlische Vater, auch in dieser Passionsgeschichte in allem Grauen die Väter des römischen Landpflegers führt, des Statthalters führt, der König. Und für uns ist das so wunderbar, dass wir Jesus anbeten, wie es dort in Offenbarung 5 heißt, das Lamm, das geschlachtet ist. Das löst die Geheimnisse der ganzen Welt. Das Lamm, das geschlachtet ist, der Löwe aus Juda. Das ist der geschlachtete Jesus. Der hat Kraft und er ist der König deines Lebens. Er will der König deines Lebens sein. Es ist ja manchmal so beim Bibellesen, was als Spott und Hohn gedacht war, wird plötzlich unserem Heil. Und wir verstehen, dass Gott ganz anders redet. Ja, er will der König sein und er will dein Leben bestimmen und er will dein Leben erneuern. Und wir dürfen schon sagen, durch diese Hingabe am Kreuz, durch diesen Kreuzestod, durch dieses Opfer, das Jesus verbracht war, ist etwas Wunderbares geschehen. Paulus rühmt das dann Epheser 2. Wir waren doch tot in Übertretungen und Sünden. Wir haben gelebt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Ja, unter den Teufelsmächten lebten wir, dem Geist, der in dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Ach, wie wütet heute dieser gottferne Zeitgeist. Was ist das für ein verrücktes Reden? Wir wollen das Evangelium unserer Zeit anpassen oder gar dem modernen Menschen. Gibt es was Grässlicheres als der Versuch, uns diesem Zeitgeist der Moderne ohne Gott anzupassen? Da verwässern wir das Evangelium. Nein, das Evangelium passt sich nie an. Und es hat sich durch die Jahrhunderte überhaupt nie verändert. Und deshalb ist die Frage von modernem Verkündigen, modernem Stil so dumm. Jesus ist der Gleiche und es bleibt das Gleiche. Der König mit der Dornenkrone, der für meine Schuld stirbt. Wir haben einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches. Hauptsache Lust, ist die Parole heute von vielen Menschen. Ich will doch leben und den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen unseres Fleisches. Und der Sinnen waren Kinder des Zorns von Natur. Aber Gott, der König, hat das Wunder getan, hat uns lebendig gemacht. Mach den Gekreuzigten zum König deines Lebens und sag dich los, Herr, ich will nimmer den Weg des Zeitgeistes gehen und den Weg der Begierden meines Fleisches. Und wir sind Fremde in der Welt, Fremdlinge, hoffentlich. Und seien Sie stolz, wir leben immer so wie die anderen. Ich muss mich nicht anpassen, damit mein Zeugnis glaubwürdig bleibt. Sondern das Zeugnis bleibt glaubwürdig, weil es Jesus so gegeben hat vor der Welt. Ihr seid aus Gnaden unverdient selig geworden. Aus Gnaden, das heißt, aus dem Erbarmen Gottes, aus der Barmherzigkeit, die du gar nie verdient hast. Aus Gnaden soll ich selig werden. Ja, und das Wort selig, das gibt es ja in unserer Sprache gar nicht mehr. Wie das Wort geborgen gibt es ja auch nicht mehr. Es gibt keine Geborgenheit ohne Jesus. Und es gibt keine Seligkeit. Doch in den Seligpreisungen, da sagt Jesus nochmal, dass du selig bist, auch in den schweren Wegen des Lebens. Und das Wunderbare, dass er mit dir ist, auch in den kranken Tagen, auch wenn dich wenn du verfolgt bist um der Gerechtigkeit willen, selig, in einer ganz großen Freude, weil der Herr bei dir ist und weil er sein Reich baut in dieser Welt und man das erleben und spüren kann. Ja, das wissen wir, dass heute auch die, um ihres Glaubens zu folgen, selig sind in dem Herrn. Wissen Sie das? Sie brauchen nicht ihr Mitleid. Und das Mitleid hat der Pilatus appelliert, hat damit nichts erreicht. Jesus braucht nicht unser Mitleid. Jesus ist der König, der uns unser Leben prägt. Und das ist so wichtig, wenn wir in unserem Leben das spüren, ich kann nicht, ich sehe, wie mein Fleisch mich bremst und wie mein eigenes böses Herz mich lähmt, dann nur Jesus, du musst mich erfüllen. Ich danke Gott durch Jesus. So gibt es nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus. Herr Jesus, ich möchte mit dir leben. Und ich möchte mit dir leiden und ich möchte mit dir sterben. Das ist mein einziger Wunsch. Und dann weiß ich das auch, was an Schrecken dieser Welt noch mich bedrängen mag. An unheimlichen Nöten dieser Welt. Und dann sagt der Paulus in diesem Triumph, Gott ist für uns. Wer soll jetzt noch gegen uns sein? Wissen Sie es, die verfolgten Christen sind nicht arm, die sind riesig reich. Weil sie diesen Herrn haben. Und sie haben immer, wo ich in der Welt mit den verfolgten Christen zusammenkam, ob das noch in der kommunistischen Zeit war oder jetzt in den iranischen Ländern oder in China, haben sie immer gesagt, wir beten für euch. Ihr habt es ja viel schwerer im Wohlstand, den Kreuzesweg mit Jesus zu gehen. Und das müssen wir wieder lernen, dass das das Wunderbare ist, dass der Herr schenkt Frieden, Geborgenheit in Jesus. Was soll denn noch geschehen können, seit Jesus für mich diesen Frieden erwirkt hat, dass wir heil geworden sind in dieser Welt und wir freuen uns der künftigen Erlösung. Aber das hat Jesus für uns hier schon erwirkt, frei geworden von der Macht der Finsternis. Es war für mich ein großer Moment. Damals war China noch verschlossen, als ich damals von den Hausgemeinden gebeten wurde, den Kontakt aufzunehmen. Wir haben von Hilfebrüdern den Kontakt gesucht. Und es haben mich diese mutigen Christen der Untergrundgemeinde damals begleitet. Ein Mann hat mich durch Peking geführt, 77-jährig, und dann erzählt er mir, wie das war im chinesischen Straflager. Keinen Mitchristen und keine Bibel mehr. In den schrecklichen Kältewellen des Nordens und ganz allein, und es hat nur eins hat mich getragen. Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz. Wie er das gesagt hat, wusste ich, wie wir siegen. Denn du auf Jesus blickst, er wird mein Leben ordnen, ist der Löwe aus Juda, der auch mit meinem Leben das Recht macht, und du wirst einmal in der Ewigkeit nur sagen, Herr, du hast super gemacht. Ich habe oft nicht verstanden, warum ich durch diese Tiefen durch muss. Ich wusste, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und das mich immer mehr auch in deine Leidensnachfolge hineingezogen. Das war dem Zinzendorf so wichtig, als er dieses Bild in Düsseldorf sah von Domenico Feti, den gekreuzigten Christus. Schrieb in sein Tagebuch, ich bat, dass Jesus mich notfalls auch mit Gewalt in sein Leiden reiche. Ich will nicht die Lust der Welt. Ich will auch für dich leiden. Du darfst mich haben, aber ich will dir gehören, für immer. Das hat Jesus in seinem Leben getan und das will er in deinem Leben tun. Wir sind Sieger und Überwinder. Diese Welt ist nicht unser Ziel und diese Welt macht uns nicht satt. Wir gehen durch diese Zeiten, auch durch die Nöte ihres Lebens, auch durch ihre Krankheitsnöte und Einsamkeiten hindurch und haben nur ein großes Ziel, die Ewigkeit, dass wir bei Jesus sein werden. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du uns dieses Ziel vor Augen stellst. Und dass wir heute in deiner Nähe leben. Und doch, du schließt den Himmel auf. Und es ist nichts mehr, was uns von deiner Liebe trennt. Wir wollen jetzt auch heute, an diesem Tag besonders, alles vor dir bekennen und niederlegen, was uns an Schuld belastet und auch von dir trennt. Wir danken dir, dass du uns rein machst, porentief rein, von aller Sünde. Dass alle dunkle Macht der Finsternis von uns weichen muss. Herr, wir wollen auf dich schauen und dir danken, dass du uns schon mitten in dieser verlorenen Welt, in dieser Welt, die auf ihr Gericht hinzugeht, diesen himmlischen Frieden gibst, dass du uns erquickst und dass wir in dir geborgen sein dürfen. Wir wollen jetzt auch bitten für alle, die leiden, die verzagt sind, die mutlos sind, die im Glauben müde werden, dass wir sie aufrichten mit dem Blick auf dich. Du hast es vollendet für uns, dass wir das Ziel haben. Und du willst uns versöhnen mit Gott. Und wir bitten dich auch, dass du die Augen öffnest, weil so viele auch in der Christenheit dich nicht erkennen in deiner Kreuzgestalt, den Sieg nicht erkennen können. Ja, wir dürfen dich auch für das Volk Israel bitten, dass du die Decke von den Augen wegnimmst. Aber wir haben selbst so oft die Decke vor den Augen. Deine Barmherzigkeit, dein Liebeswillen ist so groß. Du willst erlösen und retten. Herr, mach uns ganz frei. Und so befehlen wir uns dir an, auch heute an diesem Tag, mit unseren Familien, mit unserem Leben, dass wir in deiner Spur dir nachfolgen dürfen, dir, dem Gekreuzigten, auf das große Ziel hin, zur Herrlichkeit. Amen.